vielen Zeitschriften Diskussion gegeben, ob wir jetzt da können dagegen sein oder nicht. Ich habe in einer Zeitschrift aus dem 1980 vom DEH über Entwicklungshilfe von Frauen einen Artikel gesehen, wo das genau so beschrieben wird, wie sie es kritisieren, von einer Frau, die sagt, dass man die Stellung von der Frau im Islam und sie nimmt zum Beispiel eben Iran nicht dürfe beurteilen, weil sie, also, wartet mal. Ich muss mich kurz fassen. Also es geht darum, dass man Kulturen eben muss stehen lassen. Und sie nimmt als Beispiel auch den Chador, wo sie sagt, dass sie das drückt ein Engagement aus gegen Amerika. Und sie beschreibt auch konkret, was das heisst für die Frauen. Die angemessen verhüllte Frau kann sich mühelos frei bewegen, was ihr auch dank dem Schleier das Gefühl der Freiheit vermittelt. Verschleiert wird die Frau leicht als solche erkannt, als eine unter allen anderen. Durch diese Vereinheitlichung wird auch ihre Integration in die Gesellschaft gesichert. Beachtet sie in ihrer Kleidung die Regeln des Anstandes, wird ihr im Allgemeinen auch Respekt erwiesen. Das ist ja interessant, dass die Frau, die das schreibt, sagt, es werde das Gefühl der Freiheit vermittelt, sie können sich frei bewegen. Das ist ja auch eine Wertung, wo man sich fragt, woher sie die hat, wo ja nicht weiss, was das heisst, mit dem Schleier leben. Und sie sagt dann noch, und das ist eben typisch, der Begriff der Freiheit ist kulturbedingt. Wahrheit und Genauigkeit unterscheiden sich von einer Kultur zur anderen. Und das ist ja genau der Diskussionspunkt. Und es geht darum, dass man meiner Meinung nach, dass man eben nicht meint, man müsse definieren, was Freiheit und was Glück ist, sondern dass es eben darum geht, dass man sagt, was nicht dazugehört. Und wenn man sich auseinandersetzt mit dem, was das kann bedeuten, der Chador, abgesehen vom Engagement, wo eventuell auch drin ist, einmal abgesehen von dem, was das für eine Isolierung ist von der Frau, dann ist das ein Teil von ihr, der auf eine extreme Art eingeschränkt wird. Und wenn man sich ja mit Formen von anderen Kulturen befasst, dann geht es darum, dass man eben die Menschenrechte und die Frauenrechte noch beurteilen kann und nicht tut, als könnte man die überhaupt nicht mehr beurteilen, weil man überhaupt kein Kriterium abgeben kann.
Thank you. Greifet nochmal auf, wie die Frau im Islam lebt. Und dafür gibt es den Begriff Burda. Und das trifft auch für Indien zu. Und Burda heisst Wegsperrung von Frauen oder Abschiebung der Frau von ihrer Umwelt. Also das ist das Überbegriff. Und vorher haben wir über Chador geredet. Und Chador heisst so viel wie Vorhang. Und also Chador, das ist der Schleier. Und wenn man sich jetzt vorstellt, eine Frau ganz eingehüllt in Tücher und ein Schleier, im Extremfall gibt es sogar nur Gitter, wo sie durchschauen kann, wie ungesund das eigentlich ist. Und das haben wir vorher schon gesagt, wie oft Frauen TBC haben. Aber es gibt noch mehr. Der Chador verrutscht ständig und sie ist immer in Angst, dass ja der Chador richtig sitzt. Weil, wenn der Chador verrutscht ist, das ist ein Grund, dass sie sofort getadelt wird, im Extremfall, dass sie geschlagen wird. Und so eigentlich die Frau lebt immer in einer Angst, etwas nicht richtig zu machen. Also ein Satz aus dem Buch ist, dass Weiblichkeit untrennbar mit Scham gekoppelt ist. Also immer irgendwie kann es sein, dass sie etwas nicht in der Ordnung macht. Und jetzt die Folge von der Abtrennung, also der Abschiebung vom Frau im Haus, das ist nicht nur gesundheitlich, was Krankheit betrifft, sondern auch psychisch. Und dafür gibt es das Wort in der Fachsprache Sensual Deprivation. Also das heißt, dass eine Person abgeschnitten ist von Umwelterfahrungen. Und in der westlichen Welt ist das ganz klar, dass Lehrer und Eltern um jeden Preis verhindern, dass ihre Kind abgeschnitten wird von der Umwelt. Also das führt zur psychischen Labilität, zur recht grossen Schaden in der Psyche. Aber die Frauen im Islam, denen wird das alles zugemutet.
Und sie schreiben auch, den Frauen dieser Gemeinschaft waren diese Folgen durchaus bewusst und sie schämten sich ihrer anerzogenen Hilflosigkeit. Mütter führten beschämt an, dass sie auf der Straße von ihren kleinen Söhnen fast wie Blinde geführt werden mussten, weil sie bei ihrer Verschleierung den Verkehr und die Unebenheiten der Straße nicht sehen konnten, weil sie so selten hinausgingen, dass sie keine Ahnung von Straßen und Richtungen hatten und weil sie, wenn sie sich verirrten, niemals eine fremde Person ansprechen und fragen durften. Ein 8-jähriger Bub war gewandter und selbstsicherer als jede erwachsene Frau.
Das muss ganz eindrücklich sein, wie man auf der Straße eine Mutter sieht, ganz, ganz eingehüllt, eine schwarze Hülle, welche an der Hand geführt wird von ihrem 6-jährigen Bub. Doch.
Und das Interessante an dem Ganzen ist, dass Sozialreformer Anfangs Jahrhundert im Iran die gsi sind, wo der Chador als etwas vom Ersten angegriffen haben.
Mhm. Und sie sagen, dass das eigentlich ist in dem Moment, dass sie Vergleiche haben machen können mit Europa, wo sie gesehen haben, wie Frauen in Europa leben können und dass sie sich dann realisiert haben, was das eigentlich für ihre Frauen heisst. Und da einer von deren Sozialreformen prangert das ganz stark an und sagt, dass der Schleier ein Symbol ist für ausgeliefert sein, für den unfreien Status der Frauen. Und die Frauen selber wissen das auch sehr gut, weil das bringen sie auch sehr viel im Buch, dass Ethnologinnen, welche in einem Dorf Beobachtungen machen, okay, also dass die Frauen selber sehr stark Unterschied spüren. Und das hängt eigentlich wieder an dem an, was du vorher gesagt hast, dass immer wieder der Vorwurf kommt, dass wir nicht das Recht haben, zu kritisieren, dass das zu einer Kultur gehört, dieser Ungleichheit. Aber umgekehrt, die Frau selber, welche in dieser Situation lebt, weiß sehr gut, wie sie benachteiligt ist. Ja. Und in dem Zusammenhang, wir haben einen Brief von Frauen aus dem Iran, also der Brief ist geschmuggelt worden, nach Westdeutschland, nach Bochum. Und auch wahrscheinlich ist das, also es ist eine Frauengruppe, das wissen wir, und es ist wahrscheinlich gemischt, deutsche Frauen und iranische Frauen. Und in dem Brief schreiben sie sich über ihre Situation jetzt im Iran. Und vor allem, was sie schreiben, und ich zitiere da: Es ist verwunderlich, dass in der Großstadt Teheran, wo täglich 300 bis 700 Frauen zur Verbreitung von Angst und Schrecken ins Gefängnis verschleppt werden und Tausende von Frauen belästigt werden, kein ausländischer Journalist bisher ein Foto zu diesem Thema veröffentlicht oder gar darüber berichtet hat. Also das heißt, dass die Frauen in Iran durchaus wissen, dass sie angewiesen darauf sind, dass ihre Situation öffentlich gemacht wird, und zwar in Europa. Also dieses Argument, dass wir nicht dürfen eingreifen, nicht dürfen intervenieren, sie fordern gerade, macht das publik. Und es muss wirklich so sein, dass die Situation von der Frauen im Iran sich unheimlich verschlechtert hat seit der Machtübernahme von den Ayatollahs. Und dass unter dem Vorwand, gegen Prostitution und Unzucht vorzugehen, die islamische Regierung eigentlich die Frauen Schritt um Schritt in Haus zurückdrängt und in die Ehe zurück. Also Frauen, welche eine Ausbildung haben und Lehrerinnen, also die haben alle ihre Stellen verloren. Und im öffentlichen Leben, im Arbeitsleben, sieht man keine Frauen mehr. Was man noch sieht auf der Straße, sind Frauen, die sich nicht ganz, also wenn Frauen auf der Straße sich nicht ganz verhüllt zeigen, dann gelten sie automatisch als Hure. Und das gilt auch für Frauen, die sich schminken und Parfüm verwenden oder auch nur ihr Haar nicht ganz vollständig bedecken. Also das ist wieder mit der Chador. Der Chador, wie das ein Mittel ist zur Unterdrücken, also dass die Frau sich ganz, ganz verstecken muss. Und die Anklage der Prostitution kann mit Gefängnis bestraft werden und führt auf jeden Fall zum Verlust des Arbeitsplatzes. Und seit 1980 haben Tausende von Frauen ihren Arbeitsplatz verloren. Aber das ist noch nicht alles, was noch viel intimer oder im Leben von Frau eingreift, auch von Männern natürlich, ist die Entfremdung, welche zwischen Mütter und Vätern und Kind stattfindet. Durch die Islamisierung der Schule werden Kind gegen die Eltern und vor allem gegen die Mütter aufgehetzt. Und dazu kommt Noch der Schmerz von vielen Müttern über ihre Söhne, welche im Krieg gefallen sind. Also die Söhne, welche sehr jung im Krieg gehen müssen. Weil als Freiwillige beteiligen sich schon sehr junge Kinder am iranisch-irakischen Krieg. Und zurück kommen sie nur als Tote. Und dann verlangt die islamische Revolution von den Müttern, dass sie ihre Freude darüber zeigen, dass ihre Kinder als Märtyrer einlands ins Paradies gefunden haben. Also der Trauer von diesen Frauen. Also sie können, es ist ihnen nicht einmal erlaubt, Schmerz zu haben wegen Verlust vom Kind, sondern sie müssen sogar noch froh sein. Und diese Belastungen zerstören die Frauen im Iran tagtäglich, verstören sie psychisch und lassen sie resignieren. Aber doch gibt es Frauen, die auch unter dem Schleier bereit sind, sich gegen dieses Regime sich zu erheben. Weil die Frauen sind mehr als die iranischen Männer betroffen und von diesem Regime. Und also was ich jetzt so aus dem Brief so aufgegriffen habe, das ist vor allem noch einmal um der Argument, dass wir nicht eingreifen dürfen, zu widerlegen. Wir müssen da eingreifen, wir müssen das öffentlich machen. If God had intended me to describe these birds so, would he have given them wings? God intended them to be described. Who's watching wings?
Funny bird feather in his with whim, wrung from intention to know him. Ah, but then I'm a funny bird to him. I like to flock a lot. I like to flock, yeah, a lot.
Ein Lied, das ihr gerade gehört habt, ist gesungen von einer Afrikanerin an der Elfenbeinküste.
Es ist jetzt 9 Uhr und Edith Schlaff und Cheryl Benard sind nicht gekommen. Das bedauern wir sehr. Wir hätten sie gerne verschiedene Sachen gefragt. Das Buch ist sehr animierend, aber es hat auch Sachen drin, die ich mich daran gestört habe. Also, sie redet von der kulturellen Unterdrückung der Frau im Islam und stellt dem unsere Zivilisation gegenüber, wo die Frauen besser dran sind. Und sie definiert Zivilisation, also nein, sie definiert den Zivilisationsprozess als einen, wo man lehrt, mit der Gewalt umzugehen, das heisst, wo man Gewalt reguliert. Sie ist nicht mehr offen und brutal, sondern sie wird feiner, subtiler, sie wird mit Gesetz reguliert. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich nicht einverstanden bin damit. Ich bin auch nicht einverstanden, dass sie sagen, dass Beziehungen grundsätzlich durch Gewalt geprägt sind und dass eben dass das überhaupt der Ausgangspunkt ist und dann, dass der Zivilisationsprozess ist der, wo man lernt, damit umzugehen. Zum Beispiel so ethnologische Beispiele von Jäger und Sammler zeigen, dass widersprechen dem. Mhm. Und also es gibt viele ethnologische Beispiele, die zeigen, dass Gesellschaften nicht, dass es so nicht gibt, wo offene Gewaltbeziehungen haben, zum Beispiel zwischen Mann und Frau. Es gibt aber so nicht, wo das eben auch nicht der Fall ist. Und man kann nicht sagen, das ist die Ausgangslage von Beziehungen zwischen Menschen. Und was auffällt, ist, dass sie zeigen, wenn sie schon finden, dass wir in einer höheren Zivilisation leben, die ja gefährlich ist, dort ist der ganze Herrschaftsgedanke drin, der dann auch zwischen Mann und Frau spielt. Also es wäre interessant gewesen, darüber zu reden, ob sie es wirklich so meinen. Mhm. Ich will das nicht einfach unterschieben. Aber von was sie auch nicht reden, ist von unserer Zivilisation in der dritten Welt, wo ja eben wieder gewalttätige Auswirkungen haben, wo plötzlich um den ökonomischen Profit willen einfach jeder Gedanken, also jeder zivilisierte Gedanke einfach über Bord geworfen wird. Also das zeigt ja, wie fragwürdig das ist. Und dann führen sie auch das an, also sie sagen, sie sind froh, dass die Frauen sind da, zu Europa, und heute leben. Sie sind froh um ihre Freiheiten und die Stellung der Frau ist in dem Sinn besser geworden. Das nehmen sie als Beweis, also mit dem, wenn sie eben sagen, dass das eine positive Entwicklung ist. Und das finde ich auch eine heikle Aussage. Und zwar darum, weil wir das auch heute wieder erleben mit der ökonomischen Krise, wie brüchig der Liberalismus ist, wo uns, das stimmt, gewisse Freiheiten gibt, Bewegungsfreiheiten. Aber wie brüchig das da ist, wie schnell gerade in einer ökonomischen Krise zum Beispiel Sexualmoral wieder auftaucht, wo die Frau wieder muss beschützt werden, durch das eingegangen wird, an Herz gedrängt wird. Oder dann ist das Beispiel vom Faschismus etwas, das zeigt, das war eine Zeit von der Gewalt gewesen, bestimmt durch Gewalt, wie schnell so etwas eben wieder möglich ist. Die Frauen sind dort auch Gebärmaschinen gewesen. Wie das plötzlich möglich ist, dass das wieder da ist. Das wäre etwas, was wir gerne mit Ihnen darüber geredet hätten. Und mir ist es auch unbegreiflich, wie man kann den ökonomischen Zusammenhang draussen lassen kann.
Mhm, das ist deine hauptsächliche Kritik am Buch.
haben das Telefon. Der Paul ist am Telefon.
Ja, also, ich muss gerade da raus, sonst bin ich jetzt eigentlich beim Radio.
Ja.
langsam. Ja, ich habe jetzt ein Zeit zugelassen, oder? Und es hat schon viele Sachen, die stimmen, oder? Über die Unterdrückung von der Frau und der Gender und so. Aber das Ganze ist ein bisschen undifferenziert.
So.
Also erstens mal betrifft es den ganzen Islam. Es betrifft den Raum Indien, Pakistan, Afghanistan, Iran, oder? Also da muss man mal sagen, dass in Indien ist man der grösste Teil der Inder sind Hindus und die haben wieder. Und das ist vielleicht schon eine gewisse Unterdrückung, aber wieder anders. Zum Beispiel eine weniger starke sexuelle Unterdrückung. Also zum Teil wahrscheinlich sogar aufgeschlossener im Sexuellen gegenüber. Also die Freude am Ganzen, wie da in der Schweiz zum Teil. Wo, ich meine, schaurig viel verknurzt, die man sie jeden findet. Nur um das geht es ja nicht. Aber dann, du kannst ja nicht alles in einen Sack gehen. Die 4, 5 Länder, das ist ein Kontinent, oder? Mit jenen, da gibt es nicht nur einen Islam, es gibt mehrere Islam.
Und was willst du jetzt genau kritisieren?
Ja, was ich will kritisieren, ist einfach, dass das relativ unpräzise ist. Also eben, du alles in einen Sack rein. Also der Chadder, man kann mal dort anfangen. Der Chadder wird hauptsächlich in der Stadt getragen und auf dem Land nicht. Nomaden tragen keinen Chadder, weil sonst könnten sie nämlich nicht arbeiten.
Aber Chadder Frauen kann schon.
Hä?
Der Frauen schon.
Nein. Nein, aber die Nomaden tragen keinen Schaden auf dem Land. Ich war in Afghanistan, im Iran, in Pakistan, in Balochistan. Ja. Die Frauen tragen auf dem Land keinen Schaden, weil mit dem Schaden kannst du nicht arbeiten. Das ist unmöglich. Und dann, also das mit dem Sünneln am Anfang. Gut, das ist ein Gag, oder? Aber im Iran Sünneln ist nicht an der Sonne. Weder Mann noch Frau, aber das ist ja unwichtig. Nur also mal.
Ja, also ich habe gemeint, an der frischen Luft gehen.
Aber die Differenzierung zwischen Stadt und Land ist mal nicht da. Weil in der Stadt wird wirklich in den Schaden getragen.
Du weißt,
und auf dem Land nicht. Und dann.
Kann ich zu dem gerade etwas sagen?
Ja.
Also ich begreife, dass dir das undifferenziert scheint, wenn du das kennst, oder? Das ist klar. Aber um was so uns gegangen ist, wir haben generell von der Frau im Islam geredet, wo sicher je nach Land auch unterschiedliche Ausprägungen hat.
Mhm.
Aber um was uns gegangen ist, ist auch zu zeigen, wie sie das darstellen, die beiden Autorinnen, wie man eben so Sachen muss anschauen, oder? Und ob jetzt die Frau im einen Land ein bisschen weniger unterdrückt ist oder den Schleier nicht immer muss anhaben, so ist das trotzdem der Ausdruck vom Gleichen.
Ja, nein, ich sehe das eben anders. Also ich meine, es ist einfach auch in anderen Punkten ist es eben unkorrekt. So als vom Isoliertsein von der Frau, das ist total das Gegenteil. Also wenn einmal die Frau isoliert ist, ist es vielleicht in Europa, wenn einmal der Mensch isoliert ist, dann ist es in der Schweiz, oder? Wo jeder in seiner Blockwohnung hockt. Aber dort gibt es das gar nicht, das ist aus der Luft gegriffen. Die Frauen, die wohnen in Frauenhäusern und Männer in Männerhäusern. Die Frauen wohnen vielleicht 10 Frauen zusammen mit Kind. Wie kannst du denn da isoliert sein?
Isoliert ist nicht im Sinn.
Am Ende noch auf eine Stadt zu, wo wieder das Leben ganz anders ist. Aber auf dem Land ist das wieder anders. Darum ist es so undifferenziert. Und dann kannst du auch sagen, ja, das Christentum, das ist.
Nein, lass mal schnell.
Kommt mir vor wie eine Mission, ein bisschen.
Isoliert ist nicht gemeint im Sinn wie bei uns, dass man allein in einer Blockwohnung wohnt, sondern isoliert von der Gesellschaft, oder? Die Frauen sind in dem Haus versteckt, sie können sich nicht auf der Straße bewegen. Und das stimmt, die leben zusammen. Es leben viele Frauen zusammen mit den Kindern. Und trotzdem müssen sie sich den Traditionen beugen, die sie einhängen, oder? Das hat ja uns auch interessiert, die Überlegung, warum dass die Frauen sich, warum sie nicht können, wenn sie schon zusammenleben, eben Strategien entwickeln.
Mhm. Das wäre eine Frage gewesen.
Es geht nicht darum, dass sie einzeln isoliert sind, sondern isoliert von der Gesellschaft. Und so viel Druck.
Von der Gesamtgesellschaft, wenn schon. Also nicht von der Frauengesellschaft.
Nein, aber die Frauengesellschaft muss sich ganz den Druck von der Männergesellschaft unterziehen. Und das ist der wesentliche Punkt.
Ja.
Sie müssen sich sagen lassen, wie sie zu leben haben. Also das drückt sich aus in vielen Beispielen, die in diesem Buch drin sind.
Wobei der Mann das dort nehmen muss. Er muss sich auch der religiösen Gesellschaft unterwerfen und den Seiten und so, die dort herrschen. Also der Mann ist auch nicht total frei. Der hat die
es gibt aber Seiten, das ist eben der Punkt, es gibt Seiten, wo menschenverachtend oder dann eben in dem Fall frauenverachtend sind, oder?
Das mit der Beschneidung, also das ist mir schon auch klar, wobei es gibt auch
Vorhautbeschneidung beim Mann. Das ist etwas völlig anderes.
Ja, ich sehe schon gut. Den Punkt. Ja.
Und es gibt zum Beispiel, was eine Hochzeitsnacht bedeutet, wie dort mit der Frau umgehen wird, das ist genau das Gleiche.
Ja, wo und so gibt es noch jene. Iran, in Persien, in Afghanistan, Pakistan oder in Indien? Bei den Hindus oder bei den Mohammedaner? Oder?
Also das Material, also was wir vor allem so erzählt haben, das sind Aussagen von Frauen. Entweder sind sie in Kontakt, sind Cheryl und Edith selber mit Frauen in Kontakt gewesen, oder sie haben sehr viel Material von einer Frau aus Ägypten, welche über die Situation von Frauen in Ägypten schreibt. Und du hast ganz sicher recht, dass da regionale Unterschiede sind. Aber ob man jetzt im Islam oder im Christentum oder Hinduismus schaut, es gibt immer wieder Ähnlichkeiten. Also es gibt ein sehr grosses Machtgefälle zwischen Männern und Frauen. Und zu Indien vor allem habe ich noch sagen wollen, das ist hier gar nicht so bekannt, aber es gibt nicht nur Witwenverbrennung, aber es gibt auch sehr junge Frauen, welche verbrennt werden. Und das hängt zusammen mit dem Mitgift, dass die Schwiegereltern, wenn die finden, dass der junge Brut nicht genug mitbringt von ihrer Familie, dass sehr junge Frauen getötet werden, verbrennt werden.
Ja, hey, aber das ist Mittelalter, gell?
Nein, eben nicht.
Das ist sehr rar. Also, da kannst du auch mit Vergewaltigungen und so in Europa vergleichen. Was die Menge ja an diesen kriminellen Akten, die du jetzt erzählst, betrifft, dann ist das natürlich so etwa wie da in Europa Frauen vergewaltigt und umgebracht werden in dem Verhältnis. Und nicht als Massenbewegung.
Es ist nicht eine Massenbewegung und Frauen werden heute auch nicht mehr öffentlich verbrennt, sondern sie greifen Fälle auf, wo eine Frau einfach verbrennt in einem Zimmer, oder? Dann war es ein Zimmerbrand gewesen, und es gibt sehr viele Zimmerbrände dort, oder?
Ja, ich habe ja gesagt, das sind kriminelle Akte, wenn du so willst. Wobei, das
und das ist ein Ausdruck von einer Beziehung, von dieser sozialen Beziehung zwischen Mann und Frauen, die dort herrschen. Das ist ein Ausdruck von dem. Und ja. Zum Beispiel auch die hohe Selbstmordrate von jungen Frauen zwischen 15 und 30.
Das ist immer noch kleiner als die Selbstmordrate von Schweizer im Durchschnitt.
Ich weiss gar nicht, was du willst zeigen.
Was ich will zeigen, ist, dass es einfach tendenziös ist, dass man gewisse Fälle rausgreift und aus dem dann irgendeine Theorie zusammenbastelt, oder?
Ich will zeigen,
ich habe etwas gegen Mission. Ja. Und aber es ist Mission, was ich mache.
Aber du, lest doch mal ein Buch.
Also bitte. Danke vielmals. Ich habe nie ein Buch gelesen. Ciao miteinander. Thank you.
Das Telefon für Hörerinnen und Höreranrufe ist 252 84 00. Voran ist das Telefon gekommen und ich möchte noch etwas aufgreifen wegen Mitgift in Indien und das in Zusammenhang bringen mit dem, was Claudia vorher gesagt hat, dass wir uns eigentlich selten überlegen, welche Folgen unserer Gesellschaft in der Dritten Welt haben. Und das Problem von der Mitgift ist ganz stark verstärkt worden. Das hängt zusammen mit unserer Konsumgesellschaft. Also Mitgift, das ist bei der Hochzeit, bringt der Brut ein Radio mit, ein Fernsehen, eine Waschmaschine, also alles Konsumartikel. Wie höher die Familie ist, wie sozial höher die Familie ist, wo sie heiratet, kommt immer größeres Statussymbol, also Motorrad ist sehr beliebt. Und dieser Zwang zur Mitgift, also die Familie von einem Mädchen muss sehr viel Geld und Konsumartikel der Familie vom Mann übergeben und der Zwang nimmt unheimlich zu und das ist Folge von unserer Konsumgesellschaft. Und das ist das, was ich über India sagen will. Und die Mitgiftverbrennung, die Klitorisbeschneidung, also das sind eigentlich die schlimmsten Sachen von Gewalt gegen Frauen. Und ich finde noch wichtig, dass man Gewalt gegen Frauen nicht als etwas Individuelles gegen eine Frau richtet, gegen eine Person, sondern es ist gegen Frauen als Gruppe. Und Gewalt gegen Frauen ist eine politische Frage. Und die Machtverhältnisse müssen aufrechterhalten werden. Und Mittel dazu, dass diese Machtverhältnisse aufrechterhalten werden, ist diese Gewalt, Vergewaltigung und ja, die Benachteiligung der entrechtigten Frau, sozial, politisch, juristisch, sexuell. Sie hat kein Recht auf ihre eigene. Es ist auch kein Wunder, wenn ein Mädchen mit 11 heiratet und die erste Hochzeitsnacht ist wie eine Vergewaltigung. Wie kann eine Frau je dann ihre eigene Sexualität kennenlernen. Sie hat nicht das Recht auf ihre Sexualität. Also was ihre Pflicht ist, ist Kindgebären, ist Söhngebären. Also sie wird ganz definiert über ihre Funktion als Gebärerin. Sie wird reduziert auf das.
And the jungle. Custom.
Buch hat noch einen Unteruntertitel, und zwar Amnesty for Women. Und das ist eine Organisation, die Edith Schlaffer und Cheryl Benard gegründet haben, weil sie aufgrund von dem, was sie alles gesehen haben, gefunden haben, es braucht Entwicklungsprojekte, die speziell auf die Frauen ausgerichtet sind. Und das Erste, was sie wichtig findet, ist, dass Grundbedürfnis, dass mal für Grundbedürfnis geschaut wird, wie für Nahrung, Gesundheit und Bildung, die den Frauen vorenthalten wird, in den Kulturen, die sie jetzt kennen. Es hat dann auch hinten im Buch noch einen Anhang, eine Beschreibung aus einem afghanischen Flüchtlingslager, wo die Frau Kerschbaumer heisst, sie beschreibt, wie sie probiert, die Frauen zu unterrichten in Hygiene und Ernährung. Und wie sie muss die Frauen in Gruppen organisieren und ganz fein vorgehen, damit sie überhaupt die Erlaubnis bekommen, dort hinzukommen. Und wie dann ein Teil davon nach einer Weile eben nicht mehr kommen, weil es die Männer doch zu bedrohlich findet. Das wäre auch ein Thema, was interessant gewesen wäre, darüber zu reden, wie die konkreten Probleme aussehen, was sie sich davon erhoffen, was sie für verschiedene Projekte haben, ob sie solche haben, die die Frauen in der Richtung ökonomischer Unabhängigkeit unterstützt werden, weil das ist ja sehr wichtig, auch eigenes Einkommen, diese Fragen. Ja.
Ich möchte noch einen Hinweis machen auf morgen. Auf der Elfi am Neumeerentheater lesen Cheryl Benard und Edith Schlaffer aus ihrem Buch live. Und mit dem Hinweis möchten wir die Sendung schliessen. Der Claudia und Martin sind am Mikrofon gewesen und der Marina an der Technik. Ciao zusammen.
This sounds so.